Du meinst, es sei irgendwie unlogisch, dass es ein Weiterleben nach dem Tod geben soll?
Ja, siehst du, die Menschen wollen einfach nicht wahrhaben, dass mit dem Tod alles aus ist. Deshalb haben sie den Himmel erfunden.
Ich kann mich erinnern, dass der Philosoph Ludwig Feuerbach und später Karl Marx etwas Ähnliches gesagt haben. Sie meinten, der Mensch brauche einen Ersatz für die Schwierigkeiten, Ängste und Nöte der Welt.
Siehst du, genau das würde ich auch sagen. Ich kann ja die Menschen verstehen, wenn sie sich Illusionen aufbauen. Keiner von uns wird gern vor nackte Tatsachen gestellt.
Und du meinst, es sei nackte Tatsache, dass nach dem Tod alles aus ist? Bedenke doch, die vielen Millionen Menschen, die in der Gewissheit eines Himmels gelebt haben und gestorben sind, sollten sie sich alle getäuscht haben?
Große Zahlen bedeuten mir nichts. Die Wahrheit ist mir wichtiger als Menschenmassen.
Und um der Wahrheit willen werde ich dir widersprechen. Nach dem Tod ist nicht alles aus. Das Leben geht weiter.
Woher willst du das wissen? Es ist noch keiner aus dem Tod zurückgekehrt.
Doch, einer kam zurück.
Ach, du machst Witze.
Nein, wirklich. Einer kam zurück.
Wer?
Jesus Christus. Er ist der Einzige, der den Tod hinter sich gelassen hat und lebt.
Woher willst du das wissen?
Er hat gesprochen, wurde gesehen und hat Speise zu sich genommen. Zuerst begegnete er nur einigen Freunden. Einmal aber über 500 Menschen.
Meinst du nicht, dass sie sich getäuscht haben könnten? Vielleicht waren sie in Ekstase oder vielleicht waren sie hypnotisiert.
Ja, menschlich wäre das eine Möglichkeit. Aber etwas in mir sträubt sich dagegen, das zu glauben.
Ha, jetzt kommst du mit deinem Beweis. Da bin ich aber gespannt.
Nein, kein Beweis. Ein Gott braucht man nicht zu beweisen. Ein Gott, den man beweisen kann, den hat man fest im Griff. Der ist kein Gott mehr.
Du meinst also, dass es einen Gott gibt, der zu unbegreiflich ist, als dass wir ihn beweisen könnten und müssten?
Ich meine, dass es eine andere Weise gibt, Gott zu erfahren. Nicht mit Forderungen und Beweisen. Lächerlich, ihn in unsere Vorstellungen pressen zu wollen. Ich meine, wir sollten akzeptieren, dass er alle Macht hat. Und glauben, dass er lebt.
Alle Macht hat. Das hieß ja auch, dass er alle Macht über den Tod hat. Wenn er alle Macht hat, dann hieße das auch, dass Leben und Tod in ihm vereint sind. Beides kommt aus ihm.
Du bist auf dem richtigen Weg. Er begegnet uns auch noch heute. Er will mit uns allen reden. Weil er lebt, auch wenn wir uns das manchmal nicht vorstellen können.
Die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, wäre sicher ganz interessant, wenn jeder von uns da etwas dazu sagen könnte. Vermutlich würden wir nicht in allen Punkten dieselben Vorstellungen haben. Vielleicht meint auch jemand wie dieser Feuerbach, der Glaube an Gott, das wäre nur so eine Projektion an den Himmel, um seinen persönlichen Schwierigkeiten zu entgehen, dass man so ein großes Über-Ich in die Wolken setzt und sagt, das ist Gott, an den glaube ich jetzt. Und ich hoffe, dass alles gut wird. Interessant ist, dass es in der letzten Zeit ja viele Berichte gab. Da wurden Leute, die mal eine halbe Stunde klinisch tot waren, befragt, was haben sie erlebt? Und die haben erstaunlicherweise alle berichtet, dass sie was erlebt haben. Es war nicht immer gleich, was sie sagten, aber doch oft ähnlich. Manche erzählten etwas von einer Art Schwebezustand. Oder sie sagten, wir sahen uns da am Straßenrand liegen unter einem LKW oder auf dem Operationstisch und die Ärzte standen ratlos um uns herum. Und dann wachten sie später wieder auf in einem Krankenhausbett oder im Notarztwagen oder wo auch immer und waren wieder da. Was bedeutet das? Sie haben berichtet, wie die Seele anfing, sich von dem Körper zu lösen. Und dann musste sie allerdings wieder in den Körper zurückgehen, weil sie ja weiterlebten. Genau das ist die Aussage der Bibel, dass unsere Seele in unserem Körper wohnt. So wie wir in einer Wohnung wohnen, wohnt die Seele in uns. Die Seele, der Virchow, dieser bekannte Chirurg, sagte mal, ich habe tausende von Leuten operiert und nie eine Seele gefunden. Er hat sicher auf der falschen Ebene gesucht, denn wir wissen, dass die Seele als Einheit von Verstand, Gefühl und Wille unser Personenzentrum ist und dieses kann man nicht sehen. Verstand kann man nicht sehen, Gefühl nicht, Wille nicht. Aber wir wissen genau, dass es da ist und dass wir eine Persönlichkeit sind und bilden. Diese Seele wird über den Tod hinaus zu Gott gehen. Insofern könnte man sagen, unser Leben entscheidet sich vom Ende her. Unser Leben entscheidet sich vom Ende her. Es ist nicht so interessant, wie jemand eine Ausbildung anfängt, sondern ob er sie abschließt. Es ist nicht so interessant, wie viel Propaganda eine Partei vor der Wahl macht, sondern wie sie dabei abschneidet. Es ist nicht so interessant, wie Eheleute verliebt sind in den ersten Tagen, sondern wie ihre Ehe ausgeht. Nicht so interessant, wie schnell ein Wettkämpfer die ersten Schritte läuft, sondern als wie viel der er das Ziel erreicht. Es ist nicht so interessant, wie begeistert einer den Grundstein legt für sein Haus, sondern ob er es ausführen kann. Bei allem sehen wir, dass sich eigentlich die Dinge vom Ende her entscheiden. Und bei unserem Leben ist das ganz ähnlich. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, wie den Menschen bevorsteht, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das ist die Frage, kann ich vor diesem Gericht Gottes bestehen? Bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Oder könnte es sogar sein, dass ich mich auf diesen Gott freue, dass ich gar keine Angst vor ihm habe, weil ich weiß, dass dieses Gericht schon vollzogen wurde, als Jesus am Kreuz starb? Christen sind der Überzeugung, dass sie nicht erst über den Tod hinaus ihrem Herrn begegnen, sondern dass es sein kann, dass der Herr sogar vor ihrem Tod wiederkommt. Jesus kam einmal wieder und, er kam auf die Erde und als Mensch und hat versprochen, wiederzukommen. In Matthäus 24 werden verschiedene Dinge genannt als Vorzeichen, dass er wiederkommt, dass er vor der Tür steht. Diese Dinge sind, soweit wir sie wissen, alle erfüllt. Da wird davon geredet, dass als Vorzeichen seiner Wiederkunft viele falsche Christusse kommen. Es gibt jede Menge davon, dass es eine Zunahme der Kriege gibt, das geschieht ständig, eine Zunahme der Hungersnöte, leider geschieht das auch, eine Zunahme der Erdbeben, das ist fast jede Woche zu lesen, dass Israel wieder in seinem Land sein wird, das wissen wir, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt, da braucht man nur täglich die Zeitung zu lesen, dass die Liebe erkaltet in den Menschen, das spürt man überall ein Stück weit. Und es werden noch ein paar andere Dinge genannt, die auch in dieser Weise schon geschehen. Das heißt, alles, was die Bibel nennt als Vorbedingung seiner Wiederkunft, ist, soweit ich das verstehe, schon erfüllt. Das heißt, er könnte kommen. Wobei wir die Stunde nicht wissen und auch nicht berechnen. Es gibt zwar Leute, die das getan haben und damit immer wieder auf die Nase fielen. Die Zeugen Jehovas meinen, dass Jesus im Jahr 1914 wiederkam, aber sie verstehen die Bibel nicht richtig, denn in der Bibel steht, wenn Jesus wiederkommt, werden alle Christen entrückt werden in der Ewigkeit. Und dann dürfte es gar keine Christen mehr auf der Erde geben, wenn er wiedergekommen wäre. Auch die Adventisten sagen Ähnliches, aber sie irren sich, indem sie die Bibel nicht richtig verstehen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, und er wird wiederkommen, wird er alle lebenden Christen zu sich holen und alle verstorbenen Gläubigen werden auferstehen und wir werden dann bei dem Herrn sein. Danach wird hier eine Weltbevölkerung bleiben ohne Christen. Dann hat Jesus ein kleines Beispiel erzählt hier in Lukas 12, das ich vorlesen möchte ab Vers 35, was etwas von dieser Wiederkunft erzählt. Da heißt es, eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten, wann er vom Gastmahl aufbrechen wird, damit sie, wenn er kommt und anklopft, ihm alsbald auftun. Wohl jenen Knechten, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird, wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie heißen, sich zu Tisch setzen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, wohl ihnen. Das aber merket, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er nicht in sein Haus einbrechen lassen. Auch ihr sollt bereit sein, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. ist das Bild, dass ein Hausherr zu einer Hochzeit geht und er befiehlt seinen Mitarbeitern, sie sollten doch wach bleiben, bis er wiederkommt. Es ist klar, dass eine Hochzeit gewöhnlich nicht abends um 7 zu Ende ist, sondern ein bisschen länger dauert. Das heißt, es kann Mitternacht werden oder noch später, bis der Herr wiederkommt. Und sie sollen so lange wach sein, damit sie ihn wieder empfangen können. Das Wachsein drückt sich darin aus, dass sie ihre Lenden umgürtet sein lassen und ihre Lichter brennen. Ist ja auch bei uns oft so, wenn wir einen Gast erwarten, dass man dann abends die Lampe am Haus anzündet, dass er sieht, aha, ich werde erwartet. Was bedeutet es jetzt, die Lenden umgürtet? Früher war es so, dass die Leute ja so lange Gewänder anhatten, so ähnlich wie mein Talar ungefähr, und darin konnten die kaum arbeiten, sondern wenn die gearbeitet haben, haben sie die äußeren Zipfel dieses Gewandes hochgebunden und waren dann einsatzbereit. So ein Gürtel war also ein Zeichen, ich bin bereit zur Arbeit oder auch bereit zu gehen oder zu laufen, egal was gefordert wird, ich bin bereit. Ich vergleiche einen Bibelvers mit der Aussage über diesen Gürtel. 2. Timotheusbrief heißt es, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat euch nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Oder in einer anderen Übersetzung der Selbstbeherrschung. Ich vergleiche diesen Gürtel mit dieser Aussage, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ein Gürtel ist etwas, was die Dinge zusammenhält. Und deshalb wäre es schön, wenn auch in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, die Dinge immer wieder geordnet sind, zuchtvoll, zusammengehalten, einsatzbereit. Wir sahen das in diesen Prozessen, vielleicht haben Sie das damals in der Wochenschau gesehen oder man konnte es im Fernsehen irgendwo nochmal sehen, als die Prozesse liefen gegen diese Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944, hat man einigen den Prozess gemacht und hat ihnen vorher die Gürtel weggenommen und die Hosenträger. Und dann standen sie so da, mit der einen Hand haben sie die Hose festgehalten und dann haben sie da geredet. Man versuchte dadurch, sie bewusst lächerlich zu machen und zeigte, guck mal, da stehen eure Helden, eigentlich wie Trottel stehen die hier vorne. Das heißt, einer, der keinen Gürtel anhat, in einem gewissen Sinne, ist ein bisschen lächerlich. Könnte man auch sagen, ein Christ, der nicht umgürtet ist zum Dienst, ist in einem gewissen Sinne ein bisschen verlottert, ein bisschen lächerlich, eigentlich nicht so ganz ernst zu nehmen im Moment. Deshalb wäre es schön, umgürtet zu sein zum Dienst, um den Herrn zu erwarten, was er möchte, was er tun will. Es gibt viele Apotheken, an denen steht an manchen Wochenenden so ein Schild dran, dienstbereit. Und da kann man ohne schlechtes Gewissen klingeln und sagen, bitteschön, ich hätte jetzt gern Folgendes. Selbst dann, wenn es Nacht ist, weiß man, da ist einer in erreichbarer Nähe und er wird für mich sorgen. Die Frage, bist du auch dienstbereit? Bist du umgürtet? Bist du einsatzfähig für den Herrn? Und dienst du ihm mit Freuden? Ich finde es schön, dass hier in dieser Gemeinde viele mitarbeiten, an sehr vielen verschiedenen Stellen, dass sie in einem gewissen Sinne dienstbereit sind. Manche, indem er eine regelmäßige Gebetsliste hat, indem er für bestimmte Christen oder solche, die es werden sollen, täglich betet. Ein anderer, indem er in der Kinderstunde mitarbeitet oder Bücher verkauft oder in der Teestube sauber macht oder dort mitarbeitet oder indem er andere anruft oder neu zugezogene anschreibt oder im Chor mitarbeitet und viele Dinge oder Gemeindebriefe austrägt. Es ist schön, dass viele mitarbeiten und dienstbereit sind. Ich glaube, dass Christsein erst dann einem persönlich ein Stück weit befriedigt, wenn es mich dahin führt, anderen zu dienen, wach zu sein. Ein Punkt, an den mich dieser Gürtel auch erinnert, wenn ich daran sagte, er ist ein Bild auch der Zucht, der die Dinge zusammenhält, ist etwas, was uns allen sehr viele Schwierigkeiten bereitet, mir sicher auch. Es wäre schön, wenn wir auch für unsere Zunge so einen Gürtel hätten, der unsere Zunge auch in Zucht hält, sodass sie wirklich nur das sagen würde, was wichtig, richtig und gut ist. An der Stelle verfehlen wir uns sehr oft und es wäre schön, wenn Jesus uns helfen würde, auch hier weiterzukommen, zuchtvoll auch zu sprechen. geht weiter, außer diesem Gürtel sollen sie die Lichter brennend haben. Licht, ist klar, ist immer nur in Verbindung mit der Lichtquelle zu haben. Licht kann man weder einfangen noch speichern, sondern nur wo die Lichtquelle ist, wird auch Licht sein. Wenn wir also Lichter brennend haben sollen, dann würde das bedeuten, dass wir Jesus Christus als Licht des Lebens brauchen, damit er in uns leuchtet. Auch göttliches Licht lässt sich nie losgelöst von Jesus als der Lichtquelle einfangen. Es wäre also wichtig, wenn wir Lichter sein sollen, dass Christus als Licht der Welt in unseren Herzen brennt. Damals hatten die Leute ja so Öllampen. Und es war klar, wenn die brannte, musste man immer wieder mal Öl nachgießen und mal den Docht abschneiden, damit er nicht rußt. Oder ihn vielleicht sogar mal ersetzen, wenn er ganz abgebrannt war. Und das gilt auch für Christen. Die müssen immer wieder so bis in die Winkel ihres Herzens mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Der Heilige Geist ist ja mit dem Bild des Öles in der Bibel immer wieder verglichen. Und auch Christen können rußen, können so ein bisschen Qualm verbreiten, wenn ihr Docht zu lang geworden ist. Und Jesus muss sie wieder ein Stück reinigen, dass sie nicht mehr rußen und ihre Flamme nicht so unruhig brennt, sondern wieder ruhig wird. Das ist sicher etwas, was jeder unter uns, der Jesus kennt und für ihn sich einsetzt, immer wieder erfährt. Licht ist etwas Schönes, etwas, was wir brauchen zum Leben. Die meisten haben Licht viel lieber als Dunkelheit. Zurzeit haben wir ja gerade die sogenannte dunkle Jahreszeit. Und da wäre es schön, wenn in dieser dunklen Jahreszeit das Licht ganz besonders leuchtet. Im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es wäre schön, wenn viele von uns, gerade in dieser dunklen Zeit jetzt, dieses Licht des Wortes Gottes ganz besonders leuchten lassen würden. Für manchen ist es vielleicht nicht nur von der Jahreszeit her dunkel, sondern vielleicht auch durch irgendeine persönliche Betrübnis dunkel in seinem Leben. Und dann ist es schön, wenn dieses Licht leuchtet. Ich will nur ein kleines Lichtlein eines Wortes Gottes weitersagen, in diese Dunkelheit hinein. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Es ist schön, wenn manche für sich gerade dieses Wort leuchten lässt. In seiner persönlichen Dunkelheit und dadurch erquickt und ermutigt wird. Jetzt ist es so, dass zu diesem Gürtel das Licht gehört, wach sein, und dann heißt es hier sogar ausgesprochen, wohl denen, die der Herr wachend findet. In der Bibel hängt Wachen und Beten immer zusammen. Jesus sagt in Gethsemane, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. In der Weise könnten wir fragen, sind wir Leute, die wirklich wach sind zum Gebet? Ich meine, das ist ein Punkt, an dem wir am meisten noch lernen können, jeder für sich, aber vielleicht auch zusammen mit einem zweiten oder dritten, wach zu sein im Gebet. Denn der sollte ja auch wach sein, damit nicht in der Nacht außer dem Hausherr da vielleicht noch ein Dieb zu Hause vorbeischaut und man dann erst hinterher an dem, was fehlt, feststellt, dass da einer gewesen war. Auch bei Christen kann es Diebe geben, die einem Dinge klauen im persönlichen Leben, Freude klauen, manche Maßstäbe klauen oder in einer Gemeinde, die einbrechen. Und da wäre es sicher wichtig, wenn wir wachen und beten. Im Petrusbrief heißt es, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, und dass wir wachsam sein sollen und nüchtern, um dem zu widerstehen. Klar, der Löwe, der würde sich mehr so auf Einzelne stürzen, die irgendwo ein Stück isoliert sind und sagen, den habe ich jetzt am Wickel. In verschiedenen Dingen. Der Löwe ist ein Bild für den Teufel, aber wir wissen, dass Jesus größer ist als dieser Angreifer. Wachen und Beten hängen zusammen. Umgürtet sein heißt zuchtvoll bereit sein zum Dienst. Und das Licht, das leuchtet, ist das Wort Gottes und Jesus in uns. Das heißt dann, dass der Herr wiederkommt und anklopft, und er wird sich dann sogar zu ihnen begeben und seine Knechte bedienen. Das kann sicher nur Jesus tun, dass er uns dient. Welcher Chef würde schon sagen, hört mal, liebe Mitarbeiter, heute mache ich mal so die kleineren Dinge und mal sehen, wie ihr euch dann fühlt. Wenn er wiederkommt, wird er anklopfen und seine wachenden Knechte bedienen. Das Schöne ist, dass Jesus nicht erst bei der Wiederkunft anklopft, sondern heute schon, dass er bei einzelnen Menschen anklopft, um zu sagen, kann ich nicht in dein Leben hineinkommen? Ich sage scherzhaft oder frage, wann ist es immer am leichtesten, jemand hereinzulassen? Die Antwort ist sehr einfach, wenn er vor der Tür steht. Man kann nicht jedes Mal, wann man will, an seine Haustür gehen und sagen, nur komm rein, weil keiner davor steht. Das heißt, in unserem Leben gibt es Zeiten oder im Leben von Menschen, in denen Jesus sozusagen vor der Tür ihres Lebens steht. Da ist es besonders leicht, ihn reinzulassen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo er nicht davor steht. Da könnte man ruhig sagen, ich interessiere mich im Moment für irgendwas, aber da spielt sich nicht viel ab. Für manchen wird es deutlich, dass Jesus vor seiner Tür steht, durch Not in seinem Leben, wo er plötzlich durch den Tod eines Angehörigen überhaupt einmal nachdenkt, was kommt denn in der Ewigkeit auf mich zu? Wie geht es da weiter? Gibt es da tatsächlich zwei Seiten oder nur eine gute Seite? Bin ich vorbereitet, da hinüberzugehen? Oder dass einer über eine große Freude fragt, wer ist eigentlich derjenige, der all das Schöne in der Natur geschaffen hat, der jetzt dieses Farbspiel in die Wälder gebracht hat oder dann dieses Wunderwerk des Schnees und ähnliche Dinge? Oder dass jemand über einer persönlichen Schuld zum Nachdenken kommt? Gibt es jemand, der mich von meiner Vergangenheit wieder befreien kann, von dem, was mich bedrückt? Und der so zum Fragen nach Gott und nach Jesus kommt? Oder durch Kontakt mit Christen oder ein Buch oder ein Fernsehstück, was auch immer. Christus klopft an bei Menschen. Bei Hiob steht, dass er das mindestens 2 oder 3 Mal tut. Am leichtesten ist es, ihn hereinzulassen, wenn er vor der Tür steht. Und da könnte ich sagen, Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wenn es so ist, dann kann ich mich freuen, auch auf seine Wiederkunft und auch voller Hoffnung in die Ewigkeit gehen, weil ich dann im Tod nicht am Ende bin, sondern am Ziel. Dieser Tage erreichte mich ein Rundbrief einer Gemeinde aus Bremen. Einige kennen diese Geschichte jetzt, die ich erzähle, weil ich sie schon einmal weitergab. Das ist die Gemeinde, mit der wir zusammen dieses Milchpulverprojekt für Haiti vor ein paar Jahren mal durchgeführt haben. Und dort berichtet ein Mitglied dieser Gemeinde, dass er im Sommer nach Amerika flog, in einem riesigen Düsenjet mit über 400 Sitzplätzen. Im ganzen Flugzeug war nur ein Platz frei, der war neben ihm. Und während des Fluges kam dann die Stewardess und sagte, würde es Ihnen was ausmachen, wenn der Platz besetzt wird? Ich sagte, nein, warum? Da kann gerne jemand sitzen. Und dann kam so ein Herr, der war so Anfang bis Mitte 50, setzte sich neben ihn, viel erleichtert in seinen Sessel dort und sagte, ein Glück. Da hinten saß ich neben einem Pfarrer, der hat mich die ganze Zeit bearbeitet und wollte mich irgendwie bekehren. Endlich bin ich hier frei. Sie müssen wissen, ich bin frei religiös, ich glaube an nichts. Und das war mir richtig zuwider. Der Mann, der neben ihm saß, empfand das als eine stille Aufforderung, das Gespräch wieder zu beginnen. Das heißt, er hatte sozusagen umgürtete Hüften, er war dienstbereit, er hatte ein brennendes Licht und war wachsam. Nur hatte er vielleicht bessere Voraussetzungen als dieser Pfarrer, neben dem er vorher gesessen hatte, weil er sehr viel von Physik verstand und dieser Mann war ein Atomphysiker, der sich da hinsetzte. Da haben sie sich lange über Physik unterhalten. Und der Bremer hat ihm sehr viel erzählt von dem Russen Sacharow, der ja auch ein Atomphysiker ist, den er persönlich sehr gut kennt und der außerdem auch Christ ist. Und dann hat er über dessen Christsein gesprochen und dann über die Lage der Christen in Russland, wie sie trotz Verfolgung immer mehr zunehmen und was sie alles mit Gott erleben. Und so kamen sie ganz schnell in ein Gespräch über Jesus Christus und haben sich den ganzen Flug nur über dieses Thema unterhalten. Als sie dann in Amerika ankamen, hat dieser Atomphysiker seinen Rückflug umgebucht, damit er mit ihm später wieder zusammen nach Deutschland zurückfliegen könnte. Und auf dem Rückflug haben sie sich die ganze Zeit nur über ein Thema unterhalten, über ein Leben mit Gott. Und dort hoch oben in der Luft hat er dann sein Leben Jesus Christus anvertraut und gebetet, Herr Jesus Christus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Und so wurde er Christ und bekam Gewissheit, dass er jetzt zu Christus gehört. Der Bremer sagte dann noch, dass er einige Wochen später in der Schweiz an einem christlichen Kongress teilnimmt. Und es wäre doch schön, da der andere am Bodensee wohnte, wenn er da vielleicht mitfahren würde. Sagt er aber gerne, da kann ich hier mal hinfahren und den Leuten erzählen, wieso mein Weg zu Christus war, wie das oben in der Luft erst für mich kam. Sie haben sich dann verabschiedet und ein paar Tage vor diesem Kongress rief der Bremer dort bei dem Atomphysiker an, fragte, ob alles klar wäre und erwischte ein Kind von ihm am Telefon. Er sagte, es geht leider nicht, denn unser Vater ist gerade vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben. Gebetet, dass er auch Jesus Christus kennenlernt. Aber er hat alles abgelehnt. Er wollte von nichts etwas hören. Er hat uns verboten, zu Hause zu beten. Beim Essen durfte nicht gebetet werden. Über das Thema konnte nie gesprochen werden. Und es war sogar schwierig, irgendwo hinzugehen, wo es um Christus ging. Aber als er jetzt von Amerika zurückkam, sagte er, Liebling, jetzt wird alles anders. Ab jetzt wird bei uns gebetet. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch, aber das verrate ich euch erst in ein paar Wochen. Er wollte nämlich seine Familie mitnehmen zu diesem Kongress. Es kam leider nicht dazu, aber diese Frau freute sich sehr, weil sie einfach merkte, Gott erhört Gebete. Sie hatte die ganze Zeit gewacht und gebetet. Sie hatte auf ihren Herrn gewartet und gehofft, dass er auch ihren Mann gewinnt, sodass auch er ein Mann voller Erwartung würde. Und sie hat dann auf dem Umweg über Amerika erfahren, wie Gott dieses Gebet erhört hat und ihn tatsächlich gewonnen hat, sodass sie in ihrem Kummer über den Tod ihres Mannes trotzdem voller Freude war, dass Gott ihr Gebet erhört hatte und sie jetzt weiß, dass ihr Mann in der Ewigkeit geborgen ist. Wenn ich das zusammenfasse, hatten wir gesagt, unser Leben entscheidet sich vom Ende her, nämlich von der Frage des Zieles. Werde ich mein Ziel erreichen? Wenn ich Jesus Christus kenne, weiß ich, dass ich nicht Gottes Gericht begegne, sondern Christus dieses Gericht am Kreuz schon für mich geklärt hat, weil er mir jetzt vergibt. Wir hatten gesagt, er wird wiederkommen. Es ist gut, unsere Lenden umgürtet zu haben, als Bild dienstbereit zu sein und das Licht leuchten zu haben. Das heißt, dass einmal das Licht des Wortes Gottes leuchtet, aber auch Christus in und durch uns und dass wir wachen und beten. Jesus wird wiederkommen und es ist schön, wenn wir uns heute schon darauf einstellen und uns freuen, weil wir ihn ganz persönlich kennen.